Wir haben das letzte Jahr in unserem Überblick mit dem Alten Testament angefangen und die fünf Mosebücher und die historischen Bücher miteinander durchnehmen können. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Gesamtüberblick, wo wir festhielten, dass man das Alte Testament sehr gut in drei Teile unterteilen kann. Die Grundlage zur ganzen biblischen Offenbarung bilden die fünf Mosebücher. Und ich habe das verglichen mit einer Maßlatte. Und auf die fünf Mosebücher folgen die historischen Bücher von Josua bis zum Buch Esther. Ihr erinnert euch sicher, und sonst wisst ihr das ohnehin von eurer Bibellektüre, wie die Mosebücher bereits im Land der Verheißung handeln, zum größten Teil. Abraham lebt in diesem Land. Das Volk, oder besser gesagt, erst die Familie Jakobs, verlässt das Land, lebt 400 Jahre außerhalb des Landes der Verheißung, und dann führt Gott dieses Volk wieder zurück in jenes Land, das er Abraham verheißen hatte. Und im fünften Mosebuch befinden wir uns an der Schwelle des Landes der Verheißung. Die historischen Bücher beschreiben uns, wie nun das Volk in diesem Land, in diesem Erbe, das Gott ihnen verheißen hatte, bereitet hatte, geschenkt hatte, lebte, inwieweit es jener Maßlatte entsprach, welche eben in den fünf Mosebüchern vorliegt. Nun, es konnte nicht anders kommen, als es kam. Die historischen Bücher beginnen damit, wie das Land in Besitz genommen wird. Sie enden damit, wie das Land verloren wird. Und zeigen, wie es teilweise wiedergewonnen wird, in den Büchern Esra und Nehemia. Erst eine teilweise Wiedergewinnung des Landes. Nun, während dieser Zeit, da das Volk Israel im Land der Verheißung lebte, haben beständig von Gott erweckte Männer, Propheten, das Volk gemessen an der Maßlatte. Und ihr könnt das einmal für euch machen, das nächste Mal, wenn ihr zu den prophetischen Büchern kommt, wenn ihr sie durchlest, achtet einmal darauf, wie jeder Prophet auf Schritt und Tritt sich beständig orientiert an den fünf Mosebüchern. Und so dem Volk Gottes zeigen kann, wie es abgewichen ist, abgefallen ist, und es darum mit dem baldigen Gericht zu rechnen hat. Und das baldige Gericht war eben der Verlust des Landes, die Vertreibung aus dem Land. Zwischen diesen drei jetzt genannten Teilen, Gesetz, historische Bücher, Prophetenbücher, haben wir diese fünf Bücher, die man nennt, die fünf poetischen Bücher oder die fünf Weisheitsbücher. Weisheit, weil drei davon sogenannte Weisheitsliteratur der Gattung nach sind. Poetische Bücher, weil alle fünf nicht in Prosa, also in erzählender oder schildernder Sprache verfasst sind, sondern in dichterischer Sprache, in poetischer Sprache. Teilweise lyrischer Sprache. Darum kann man sie auch sehr gut die poetischen Bücher nennen. Gesetz, Geschichte, Propheten haben eines gemeinsam, dass sie das Volk immer als Ganzes im Auge haben. Und sie sprechen daher von der Verpflichtung, die das Volk als Ganzes hat, in den Wegen Gottes zu wandeln, um als Volk Gottes Zeugnis zu sein auf der Erde. Und diese Bücher zeigen uns auch, wie das Volk als Ganzes versagt hat und das Volk als Ganzes vertrieben wird. Also sie behandeln die Gemeinschaft, das Kollektiv, wie man auch sagen kann. Nun haben wir aber diese fünf poetischen Bücher, und diese fünf Bücher, die sind im Gegensatz zu den genannten auf den Einzelnen ausgerichtet. Und in diesen fünf Büchern lernen wir, erfahren wir, wie während dieser Zeit, in der sich das Volk Gottes auf einem steten Niedergang befand, der im Gericht endete, wie doch der Einzelne, treue, gläubige Israelit seinen Wandel mit seinem Gott führte. Und wie er persönlich all diese Tatsachen, von denen ich vorhin gesprochen habe, Erschaffung der Welt, Berufung des Volkes, Gabe des Gesetzes an dieses Volk, das Leben des Volkes im Land und wie der Einzelne in diesen Umständen mit seinem Wissen um Gottes Absichten, um Gottes Verheißungen, um Gottes Gebote persönlich gelebt hat. Und das zeigt uns, und das ist tröstlich, das ist eine wunderbare Wahrheit, dass der Einzelne, wenn auch die Gesamtheit abfiel, nicht abzufallen brauchte, unter allen Umständen und zu allen Zeiten mit seinem Gott leben konnte. Und so beschreiben uns die fünf poetischen Bücher die persönlichen Erfahrungen, Fragen, Nöte, Herausforderungen, Verwirrungen, die zuweilen im Herzen, in der Seele des Einzelnen waren und wie sie damit in die Gegenwart Gottes treten und wie sie darin mit diesen Fragen mit Gott wandeln, von ihm geführt werden und von ihm gelehrt werden. Und das macht diese fünf Bücher so direkt für uns. Und so ist es gewiss kein Zufall, dass diese fünf Bücher die meistgelesenen sind im Alten Testament. Weil sie eben den individuellen Umgang des Einzelnen mit Gott zum Thema haben. Nun, wir wollen uns jetzt diesen fünf Büchern im Einzelnen zuwenden. Ich möchte beginnen mit einem Überblick über diese fünf, sie ganz kurz hintereinander stellen und in knappen Zügen zusammenfassen, worum es geht in diesen fünf Büchern. Und wiederum werden wir sehen, dass sie in sich ein abgerundetes, geschlossenes Ganzes bilden. Und inzwischen verwundert uns das nicht. Wir haben das Wort Gottes kennengelernt, dass es so ist, dass es in sich stimmig ist, in sich harmonisch geordnet. Und so haben wir in solchen Teilen, die ein Ganzes, oder in solchen Teilen des Ganzen, die enger zusammengehören, eine abgeschlossene, vollständige Botschaft. Das Buch Hiob behandelt die Frage, kann man das lesen? Das sieht so blass aus. Ja. Behandelt das Thema das Leiden des Erlösten. Das ist wichtig, dass wir das beachten. Es geht ja um das Volk der von Gott Berufenen. Und in diesem Volk, auch wenn das ganze Volk abfiel, waren Einzelne, die mit ihrem Gott wandelten, ihrem Gott vertrauten. Und so geht es in diesem Buch nicht einfach um das Problem des Leidens. Warum Leiden ist und was das soll und wozu das dienen soll. Es geht um das Leiden der Gerechten. Und das wird ja ausdrücklich gesagt, einleitend wird Hiob beschrieben als ein gerechter Mann. Und dieser Gerechte leidet. Und das Buch Hiob gibt jene Antwort, die nachher das Neue Testament wiederholt. Die Antwort Gottes, die Antwort des Wortes Gottes, der Bibel, auf das Leiden des Erlösten ist die Hoffnung, die kommende Herrlichkeit. Und das lehrt uns, dass alles Leiden den Absichten, ja, dem herrlichen Ziel Gottes dient, das er uns gesteckt hat. Es wird nur in einem Buch des Neuen Testaments von Hiob gesprochen. Ein einziges Buch, wer weiß, in welchem Buch im Neuen Testament Hiob genannt wird. Jakobus, ja. Im Jakobusbrief, im letzten Kapitel des Jakobusbriefes, in Kapitel 5, Vers 11, da steht: Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Also das Leiden führt immer zu einem Ende. Und was ist das Ende unserer Zeit der Bedrängnis und der Erprobungen und der Versuchungen und auch des Leidens hier auf der Erde? Was ist das Ende, dass wir beim Herrn sein werden? Nach seinem Wunsch dort sein werden, wo er ist. Das ist die christliche Hoffnung. Und so ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens, wozu leiden, die Hoffnung der kommenden Herrlichkeit. Das ist also die großartige Botschaft des Buches Hiob. Hoffnung. Es ist ganz und gar nicht ein Buch der Verzweiflung und der Ratlosigkeit angesichts des Leidens und der Ungerechtigkeit und der Not. Denn es führt zu einem herrlichen Ziel. Am Ende ist Hiob reicher als zuvor, gesegneter als zuvor. Und so sehen wir anhand Hiobs, dass das Ende Gottes mit aller Not Herrlichkeit ist. Dann das Psalmbuch. Man könnte sagen, das Psalmbuch behandelt die Gebete des Erlösten. Ich verstehe hier unter Gebet, Gebet im umfassendsten Sinn. Es beinhaltet also Bitte. Es beinhaltet aber auch Danksagung, Lobpreis und Anbetung. Die Gebete der Erlösten. Nun, wenn wir vorhin sagten, die Antwort auf das Leiden der Erlösten ist Hoffnung, dann können wir sagen, das Buch der Psalmen, da es von den Gebeten der Erlösten spricht, ist ein Ausdruck wovon? Des Glaubens der Erlösten. Das Gebet ist der vornehmste Ausdruck des Glaubens. Und weil die Menschen in ihren Umständen, in den verschiedensten Wechselfällen des Lebens, sich beständig an ihren Gott wandten, damit zeigten sie, dass sie diesem Gott vertrauten, ihm glaubten. Also Glaube. Nun, wenn wir schon so angefangen haben, Hoffnung, Glaube, dann ist klar, dann kommt auch das dritte der drei sogenannten Kardinaltugenden des Erlösten, aber nicht alsbald. Zuerst das Buch der Sprüche, göttliche Weisheit, das Thema von Sprüche, göttliche Weisheit. Wofür? Für den Weg des Erlösten durch diese Welt. Das Buch der Sprüche lehrt uns, wie der Einzelne, der Gott gefallen will, inmitten eines Volkes, das mehrheitlich Gott nicht gefallen will, wie der Einzelne, der mit seinem Gott wandeln will, in einer Umgebung, die sich von Gott entfernt hat, doch für Gott leben kann. Und dazu braucht es Weisheit. Du hast von allen Seiten rundherum, hast du falsche, schlechte Vorbilder, falsche Vorstellungen und falsche Lehren, wie sich also in einer solchen Welt verhalten, dass man den Kurs nicht verliert, dass man den Weg auf dem Weg bleibt und so durch diese Welt kommt, ohne zu scheitern. Darum geht es im Buch der Sprüche. Göttliche Weisheit für den Weg des Erlösten durch die Welt. Ich habe hier diese beiden Dinge unterstrichen, Weg und durch, um den Gegensatz zum Buch Prediger hervorzuheben. Das Thema des Buches Prediger ist ebenfalls Weisheit. Das merkt ihr, wenn du diese beiden Bücher liest. Das Wort Weisheit kommt sowohl in Sprüche als auch in Prediger überaus häufig vor. Also auch Prediger hat das Thema Weisheit, und zwar göttliche Weisheit, nicht menschliche Weisheit. Die hilft uns nicht. Wir brauchen göttliche Weisheit. Wozu aber jetzt? Im Buch der Sprüche göttliche Weisheit, damit wir den Kurs nicht vom Kurs abkommen und den Weg zu Ende gehen können, also damit wir ans Ziel kommen. Nun ist aber unser Leben hier nicht nur ein Weg. Die Welt, in der wir leben, ist nicht nur ein Weg. Sondern wir müssen ja 60, 70, 80 Jahre in dieser Welt leben. Und wir brauchen auch Weisheit, wie wir in dieser Welt richtig leben sollen. Das heißt, wie wir mit den Dingen umgehen sollen, die unser Leben ausfüllen. Wie sollen wir mit Wissen und Bildung umgehen? Davon spricht das Buch Prediger. Wie sollen wir mit Kultur umgehen? Im weitesten Sinn Kultur, also das, was der Mensch herstellt, baut, errichtet, ordnet, um das Leben in dieser Welt einigermaßen wohnlich und menschenwürdig zu gestalten. Wie sollen wir mit Kultur umgehen? Wie sollen wir umgehen mit Essen und Trinken? Ja, überlegt euch das einmal. In 70 Jahren, man isst und trinkt eine gewaltige Menge. Und das ist doch wichtig, dass wir das irgendwie richtig einordnen, richtig erkennen und mit diesen Dingen richtig umgehen können. Weisheit für den richtigen Umgang mit den Dingen des Lebens. Das lehrt uns dieses Buch. Göttliche Weisheit dazu. Und dazu braucht es wirklich göttliche Weisheit. Wenn du die nicht hast, dann wirst du zum Beispiel sagen, Essen und Trinken und alles, was irgendwie dem Erhalt des Leibes dient, ist böse, ist schlecht. Solche Theorien haben Menschen ausgebrütet. Askese. Andere haben die entgegengesetzte Theorie ausgebrütet und haben gesagt, diese Welt ist die einzige Welt, die es gibt. Diese Existenz ist die einzige, die es gibt. Also essen und trinken. Denn morgen ist nichts mehr. Ist auch Torheit. Also wie sollen wir denn mit den Dingen des Lebens, essen, trinken, mit Genuss überhaupt umgehen? Oder mit Arbeit? Es wird auch gesprochen von Familie, Frau, von der ehelichen sexuellen Liebe wird erwähnt, nicht weit ausgeführt. Es wird gesprochen von Kindern, von Nachkommenschaft. Wie sollen wir mit diesen Dingen umgehen? Dazu brauchen wir göttliche Weisheit. Damit wir nicht töricht, wie vorhin als Beispiel erwähnt, umgehen. Und dann schließlich das Hohelied, die Zuneigungen des Erlösten, Liebe. Da haben wir die dritte Kardinaltugend, Glaube, Hoffnung und schließlich Liebe. Es geht um Liebe in allen Bereichen, wobei die vollkommenste Liebe das Vorbild abgibt. Das ist die Liebe, die in Gott ist und die Gott zu den Seinigen hat. Und diese Liebe ist das Vorbild für die Liebe zwischen Menschen. Und im Hohen Lied geht es um die Liebe zwischen Mann und Frau, um die eheliche Liebe. Das also in knappen Zügen der Inhalt dieser fünf Bücher. Wir wollen uns jetzt dem Buch hier zuwenden. Jetzt muss ich doch hier stehen, denn ich muss auf die Folie schauen, dass wir jeweils wissen. Also zum Buch Hiob. Das Buch Hiob ist womöglich das älteste Buch des Alten Testaments. Also wenn wir annehmen, die fünf Mosebücher seien alle von Mose geschrieben, so im Jahr ungefähr 1450 vor Christi Geburt herum, in diesen Jahren, es scheint, dass Hiob vor Mose lebte. Aber sein Geschick ist darum eingebaut in diesen Zusammenhang, weil seine Erfahrung, seine Gerechtigkeit, sein Leiden Lektionen enthalten für einen jeden Erlösten. Nun, woran kann man das sehen? Es gibt gewisse Indizien für das Alter dieses Buches. In diesem Buch wird zum Beispiel von den Wundern Gottes gesprochen und von seinen Erlösungstaten. Aber es wird nichts gesagt von der Erlösung Israels aus Ägypten und von den Wundertaten, die er damals tat. Und wahrscheinlich wären die erwähnt worden, hätte man sie schon gekannt. Dann noch etwas. Was tut Hiob? Steht in Kapitel 1, Vers 5. Es geschah, wenn die Tage des Gastmahls umgegangen waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie, und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Nachdem Gott Israel aus Ägypten erlöst hatte, durfte man nur noch auf einem Altar opfern. Wäre das also eigenwilliger, von Gott nie anerkannter Gottesdienst gewesen? Und das ist mir ein zweiter Grund zu glauben, dass Hiob vor der Entstehung der Nation Israel und der Gabe des Gesetzes lebte. Dann ein dritter Grund, hier im Vers 5, es steht der Opfer der Brandopfer. Die Opfer werden Brandopfer genannt und so werden ohne Ausnahme die Opfer genannt, in welchem Buch? Im ersten Mosebuch. Dort lesen wir nur von Brandopfern. In den Tagen der Patriarchen, also Abrahams, Isaaks, Jakobs, lesen wir nur von Brandopfern. Und das wäre ein weiterer Hinweis auf die Zeit, in die das Buch Hiob, der Mann Hiob, gehört. Und dann kommt noch ein Grund. Ja, ein weiterer Grund, es wird zur zeitlichen Einordnung. Es wird auf die Sintflut Bezug genommen. Also lebt er irgendwann zwischen der Sintflut und der Erlösung Israels aus Ägypten. Ungefähr Zeit der Erzväter. Und dann ein weiterer Grund, der ein Hinweis ist auf die Altertümlichkeit des Buches, auf das Alter dieser Begebenheiten, der Name. Der Name. Wie heißt dieser Mann? Hiob, was bedeutet Hiob? Hat jemand irgendwo das nachgeschlagen? Angefeindet, ja. Das wird gesagt. Nun ist es so. Eltern sind meistens, also ich schließe mich nicht immer ein, aber meistens vernünftige Wesen. Mindestens vernunftbegabt. Und jetzt frage ich euch, die Eltern seid, wer gibt einem Kind den Namen angefeindet. Nun, das Wort bedeutet weder Feind noch angefeindet, sondern ganz etwas anderes. Iob, das sind zwei Wörter. I heißt wo, Ob oder Ab heißt Vater. Wo ist der Vater? Das ist der Name. Nun denkt ihr vielleicht, ja, das klingt auch reichlich fantasievoll. Wer gibt denn einem Kind schon solche Namen? Ja, wir haben eine Episode im Alten Testament, wo ein Kind einen fast identischen Namen bekommt. Die Frau des Pinchas, wo sie hört, dass ihr Mann in der Schlacht gefallen ist, kommen die Geburtswehen über sie, und bevor sie stirbt, gibt sie dem Sohn, der zur Welt kommt, noch einen Namen, Ikabod. Wo ist die Herrlichkeit? Nun, solche Namen, die einen kurzen Satz darstellen, die waren in der Zeit Abrahams und der Erzväter häufig. Das ist ja aus der Bibel und das wissen wir aus der Umwelt der Bibel, aus Texten, die aus jener Zeit ausgegraben worden sind. Nun, ein bekannter solcher Satzname ist der Name des Sohnes Abrahams. Wie heißt er? Isaac. Nun, man sollte das so aussprechen, Yitzchak. Das heißt, er lacht. Und wie heißt denn der Sohn, also der eine Zwillingssohn von Isaac? Jakob. Das heißt ungefähr, er tritt mit der Ferse nieder. Das kann auch heißen, er macht etwas mit der Ferse. Also einfach, er tritt mit der Ferse. Und das wäre ein Hinweis auf seine Berufung. Er war dazu berufen, zu herrschen, zu regieren. Also seinen Fuß auf die Feinde zu setzen. Iob. Wo ist der Vater? Und das wäre ein äußerst sinnvoller Name, wenn, und ihr werdet merken, das passt auch vollkommen nachher zum Magien Hiobs. Das wäre ein vollkommen sinnvoller Name, wenn der Vater Hiobs gestorben wäre vor seiner Geburt. Er wäre als Weise auf die Welt gekommen und dann hat er diesen Namen, wo ist der Vater? Und solche Namen waren in jener Zeit gebräuchlich. Darüber hinaus ist das genau die Frage, die dieses Buch stellt. Genau die Frage, die dieses Buch stellt. Hiob ist ein Gerechter, ein Erlöster und in seinem Leiden fragt er, wo ist nun mein Vater? Warum lässt er das geschehen? Das ist ja genau die Frage, die Erlöste stellen. Er fragt nicht, wo ist jetzt Gott? Das sagen die Gottlosen. Auch schon gehört. Das sagen genau die Gottlosen, die Ungläubigen. Wo ist jetzt dein Gott? Aber der Erlöste fragt, wo ist jetzt der Vater? Und das ist das Problem, das Hiob umtreibt, bis er die Antwort bekommt. Und er erlebt in seinem Leben das, was der Psalmist im Psalm 27, Vers 10 folgendermaßen ausformuliert hat. Psalm 27, Vers 10. Denn hätten mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nehme doch der Herr mich auf. Und habe ich selbst Eltern verloren, so erlebe ich doch meinen Gott als den Vater der Weisen. Und tatsächlich lernt Hiob erst, nachdem er wiederhergestellt worden ist, dass der Vater die ganze Zeit da war und ihn keineswegs vergessen hatte und schon gar nicht verlassen hatte, sondern dass der Vater, das sagt das nachher das Neue Testament, züchtigt zum Nutzen. Der Vater hat es zugelassen, dass er so angefasst wurde, weil er seinem Kind Hiob Gutes wollte. Und er bekam auch Gutes. Er war am Ende reicher in jeder Beziehung. Wir wollen die ersten 5 Verse, wo wir jetzt lesen. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und selbiger Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren, und sein Besitztum bestand in 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 Joch Rindern und 500 Eselinnen und in sehr vielen Gesinde. Und selbiger Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und seine Söhne gingen hin und machten in dem Hause eines jeden ein Gastmahl an seinem Tage. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls umgegangen waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie, und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt, also tat Hiob alle Zeit. Er ist ein Gerechter, er wird von Gott selbst so genannt. Im Vers 8, der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Er dient dem Herrn. Seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Aber nicht nur für sich persönlich, er ist auch besorgt um seine Kinder. Und er ist ein Hauspriester, betet für sie. Und doch stürzt dieser Mann in solche Not. Nun, es wird uns ein Blick hier in den Himmel gewährt und wir sehen, dass es der Satan ist, der Hiob schlagen will. Und nachher auch schlägt. Und so erhält Hiob vom Teufel ausgeteilte, aber von Gott zugelassene Schläge. Vom Teufel ausgeteilte, aber von Gott zugelassene Schläge. Und durch diese Schläge verliert Hiob alles, worauf ein Mensch sich in diesem Leben stützt. Alles. Ich habe das aufgelistet, diese Dinge. Also hier habe ich das hingeschrieben, was ich vorhin umschrieb. Das Leiden des Erlösten, der sich von Gott, seinem Vater, verlassen wähnt. Hiob, er verliert alles, was ihm im Leben Freude und Stütze gewesen ist. Der Reihe nach nämlich zuerst seinen Besitz. 1, 13 bis 17. Ich lese nur den Vers 17. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach, die Chaldäer haben 3 Haufen gebildet und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Und ich bin entronnen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Also es werden ihm alle seine Tiere, seine 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder, 500 Eselinnen, sein ganzer Besitz und der größte Teil seiner Knechte werden ihm genommen, wahrscheinlich innerhalb von, das kann nicht lange gedauert haben. Ein Bote löst den anderen ab und es steht immer, während dieser noch redet, kam schon der nächste, vielleicht innerhalb einer Stunde. Seinen ganzen Besitz. Und der Besitz ist doch etwas, was der Mensch braucht, um sich im Leben ein Stück weit sicher zu fühlen. Wird ihm genommen. Dann verliert er seine Kinder. Kapitel 1, Vers 18 und 19. Während dieser noch redete, da kam ein anderer und sprach, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders, und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses, und es fiel auf die jungen Leute, und sie starben, und ich bin entronnen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Er verliert da seine Kinder, seine Nachkommenschaft. Und wie wichtig ist auch für den Menschen im Leben, dass er irgendwie weiß, dass er nicht in dieser Welt gelebt und nachher verschwindet und keine Spuren hinterlassen hat. Irgendwie hat der Mensch das Bedürfnis, sich selbst und sein Gedächtnis in Nachkommen weiterzugeben. Und er verliert auch seine Kinder. Und damit auch alles, was Kinder emotional einem Vater bedeuten. Und dann sehen wir die erste Antwort Hiobs auf diesen schrecklichen Verlust dieser beiden Dinge, zuerst Besitz und dann die Kinder. Hiob stand auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Wir merken, dass er etwas noch immer hat. Und das ist das Entscheidende, das Wertvollste, was es gibt. Er hat noch Vertrauen zu seinem Gott und er hat auch das Bewusstsein, welches das Neue Testament lehrt, dass der Mensch selbst für Gott unendlich wertvoller ist als aller Besitz und alles, was diese Welt sonst bietet. Der Herr sagt das doch in der Bergpredigt. Was sagt er über Essen und Trinken und Kleider? Ihr seid doch viel mehr als Kleider und Speise. Du bist mehr als die Dinge der Welt. Und das wusste er noch. Ich gehöre meinem Gott. Und ich werde zu ihm zurückkehren. Und das gab ihm solchen Halt, solche Festigkeit, solchen Trost, dass er diesen Verlust tragen konnte, ohne an Gott und am Leben irre zu werden. Dann geht es aber weiter. Er verliert noch mehr. Der Satan ist nicht zufrieden damit und er bekommt von Gott freie Hand, Hiob zu schlagen, sodass er seine Gesundheit verliert. Vers 5, Vers 6, der Herr sprach zu Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone seines Lebens. Satan ging von dem Angesicht des Herrn hinweg und erschlug Hiob mit bösen Geschwüren, von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel und er nahm einen Scherben, um sich damit zu schaben und er saß mitten in der Asche. Also auch das leibliche Wohlbefinden wird ihm genommen, aber danach wird ihm noch etwas genommen. Es wird ihm in einem gewissen Sinn seine Frau genommen. Ihr seht ihm die Stütze seiner Frau genommen. Seine Frau ist nicht mehr bereit, dem Gott zu glauben, an den Hiob geglaubt hatte und noch glaubte. Sie hatten doch darin Gemeinschaft gehabt, dass sie beide dem Gott Hiobs vertrauten und glaubten. Und jetzt, wo diese Dinge geschehen sind, der Besitz weg, die Kinder weg und Hiob krank, schrecklich krank, da verliert die Frau den Glauben. Und sagt zu Hiob, Vers 9, da sprach seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sag dich los von Gott und steh. Also er verliert die Gemeinschaft seiner Frau. Darauf die Antwort Hiobs. Kapitel 2, Vers 10. Er sprach zu ihr, du redest, wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und was ihn hier immer noch trägt, also hat noch immer eine Stütze, die hält, das ist seine Überzeugung, seine Gewissheit, dass Gottes Regiment über das Gute und über das Böse gerecht ist und dass Gott darüber wacht. Das trägt ihn. Und dann wird ihm auch diese Stütze genommen. Es wird nicht beschrieben, wie es geschah. Aber es wird ihm auch diese Stütze genommen, denn in Kapitel 3, 7 Tage danach mindestens, vielleicht auch noch länger, ich sage 7 Tage, weil es im Vers 11 heißt, dass die Freunde Hiobs hören, wie es Hiob vergangen ist. Sie kommen, um ihn zu trösten. Und nachher sitzen sie 7 Tage und 7 Nächte lang und schweigen. Und dann heißt es in Kapitel 3, im Vers 1, danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach, ein Knäblein ist empfangen, jener Tag sei Finsternis. Jetzt hat er alles Bewusstsein seines Wertes vor Gott verloren. Er meint, es wäre besser, nicht zu sein. Also ich bin wertlos, besser nicht sein. Und jetzt haben wir einen Menschen, der dem alles genommen ist, was man haben kann. Einen Menschen entblößt einer jeden Hilfe, eines jeden Schutzes, einer jeden Stütze. Und in dieser Situation muss er noch erleben, seine Freunde, die gekommen waren, um ihn zu trösten, dass sie ihn zu Unrecht beschuldigen, und so verliert er die Achtung auch seiner Freunde. Aber etwas bleibt. Hiob bleibt als letztes einfach das Wissen, Gott ist. Auch wenn er jetzt nicht mehr versteht. Warum, wieso, habe ich das verdient? Aber Gott bleibt. Das verliert er nie. Nun, ich bin davon überzeugt, dass ein Erlöster, der wirklich erlöst ist, durch den Glauben gerecht geworden ist, Gott selbst nie verliert. Nie. Auch wenn es durch furchtbare Finsternis geht und durch unsagbare Not und Schrecknisse, die er nicht erklären kann, sogar wenn er ins Hadern verfällt wie Hiob, dass er doch mit Gott hadert, weil er weiß, Gott ist, sein Gott ist. Nun, Hiob verliert das Vertrauen in Gottes gerechte Regierung. Er hatte doch vorhin noch gesagt, wenn Gott uns Gutes gegeben hat, dann kann uns Gott doch auch Schlechtes geben, wir empfangen alles aus seiner Hand. Das war damals ein Ausdruck dafür, dass er der gerechten Regierung Gottes vertraute, dass er über Gutes und Böses waltet. Und das verliert er nachher. Er verliert es vollständig. Und er meint, dass Gott ihn zu Unrecht so plagt. Hiob 3, Vers 20. Warum gibt er dem mühseligen Licht und Leben denen, die bitterer Seele sind, die auf den Tod harren und er ist nicht da und die nach ihm graben mehr als nach verborgenen Schätzen? Warum lässt er mich überhaupt leben? Ich will gar nicht mehr leben. Ließ er mich doch noch sterben. Also er meint, dass Gott ihn jetzt ungerecht behandelt, dass seine Regierung ungerecht ist. 9, Verse 2 und 3 und 16 bis 22. Wahrlich, ich weiß, dass es auch so ist. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Damit will er nicht sagen, wie könnte ich vor Gott gerecht sein, sondern wie könnte ich jemals von Gott Gerechtigkeit bekommen? Ich werde von Gott mein Recht nicht bekommen, sagt er hier. Wenn er Lust hat, mit ihm zu rechten, so kann er ihm auch tausend nicht eins antworten. Ich kann ja sowieso nicht zum Gott tun mit mir, was er will. Dann die Verse 16 bis 22. Wenn ich rief und ihm antwortete, nicht würde ich glauben, dass er meine Stimme Gehör schenken würde. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunden mehrt ohne Ursache, er erlaubt mir nicht mehr Atem zu holen. Und Vers 20, wenn ich auch gerecht wäre, so würde mein Mund mich doch verdammen. Wäre ich vollkommen, so würde er mich für verkehrt erklären. Das sind furchtbare Agonien der Seele, die er hier durchgeht. Er ist wirklich, wie er selber sagt, in Finsternis und Dunkelheit umhüllt. Aber, ja, und dann verliert er auch alles Bewusstsein, dass Gott ihn liebt. Er sagt wiederholt, Gott ist mein Feind geworden. Er hat mich zur Zielscheibe hingestellt. Er will mich vernichten. Kapitel 6, Vers 4, dort wird das erstmals auf gegriffen. Die Pfeile des Allmächtigen sind in mir, ihr Gift tränkt mein Geist, die Schrecken Gottes stellen sich in Schlachtordnung wider mich auf. Ich lese nur 13,24. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Nun, was ist Hiobs Irrtum? Warum kommt Hiob auf diese Gedanken? Man merkt aus allem, was er sagt, dass er meint, Leiden sei immer Strafe. Er meint, Leiden sei eine Strafe. Und dann ist logisch, wenn er meint, Leiden ist eine Strafe. Ja, was habe ich denn Böses getan? Was habe ich denn angestellt, dass ich solche Strafe verdiene? Und tatsächlich hat er nichts angestellt. Gott selbst stellte mir das Zeugnis aus. Weil er ohne direkten Anlass leidet, beginnt er an Gottes gerechter Regierung und an Gottes Liebe zu zweifeln. Er versteht nicht und begreift nicht, er versteht nicht das und begreift nicht, wozu auch der Gerechte leiden muss. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen. Das ist sein falsches Denken. Und das führt dazu, dass er in solcher Finsternis sich befindet, in solche Finsternis versinkt. Und dann kommen seine Freunde. Und das ist wirklich, wenn man das, wir verfolgen das als Außenstehende. Wir haben mitgelesen, wie es Hiob ergangen ist. Und nachher kommen seine Freunde und nachher hören sie, wie Hiob in der Unerträglichkeit seiner Pein, seiner Klage freien Lauf gibt und sagt, es wäre besser, ich wäre tot, ich wäre nie geboren. Dann ist es für ihn natürlich kein Trost, wenn seine Freunde ihm nachher sagen, schaue, Gott plagt keinen Gerechten. So wie wir es erfahren haben. Und sie nennen lauter Dinge, die an sich stimmen. Das sind an sich wahre Dogmen. Gott tut dem Gerechten Gutes und der Gottlose wird von Gott bestraft. Das stimmt schon. Aber es stimmt nicht in jedem Fall. Und so Hiob, er antwortet, das stimmt doch gar nicht, ich habe doch gar nichts gesündigt. Und er reifert sich dann so, weil er von seinen Freunden so missverstanden wird, ihm lauter Wahrheiten präsentieren. Dogmatische Wahrheiten, ohne zu verstehen, was zu diesem Leiden geführt hat. Und in seiner Selbstverteidigung ereifert sich Hiob dann so sehr, dass es sagt, Gott ist ungerecht, ich habe nichts Ungerechtes getan. Und das sagen ihm seine Freunde natürlich zu Recht, Gott ist nie ungerecht. Wenn schon einer ungerecht ist, dann bist es du. Und das stimmt ja an sich schon, nur ist es nicht die ganze Wahrheit in diesem Fall. Und so erdrücken sie ihn und quälen ihn nur, anstatt ihn zu helfen. Der Irrtum seiner Freunde, sie meinen, Hiob müsse gesündigt haben, ansonsten er nicht litten. Hiob 4, Verse 7 und 8. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen? Wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Und du erntest jetzt, was du selber gesät hast, sagen sie damit. So ist also ihr Irrtum der, sie meinen, man müsse gesündigt haben, wenn Leiden uns betrifft. Und wir werden nachher sehen, dass die Bibel noch ganz anderes sagt über das Wozu, über das Woher und über das Wozu des Leidens.
Man kann das so zusammenfassen, der Irrtum
der Beteiligten. Hiob zweifelt an Gottes Gerechtigkeit, Hiobs Freunde zweifeln an Hiobs Gerechtigkeit. Beide befinden sich im Irrtum. Ich sagte vorhin, dass dennoch dieses Wissen hier bleibt, Gott ist. Gott ist. Und einige Male schimmert das in dieser furchtbaren Dunkelheit, in der er ist, schimmert es durch, Gott wird dennoch gerecht handeln am Schluss. Diese beiden Stellen, Kapitel 16, Verse 18 bis 22, hier spricht Hiob und er sagt, Kapitel 16, Verse 18 bis 22, Erde, bedecke nicht mein Blut, für mein Geschrei sei kein Platz. Sogar jetzt siehe, im Himmel ist mein Zeuge, und der mir Zeugnis gibt in den Höhen. Und das ist ein Licht, das aufschimmert, während seine Freundin auch noch anklagt. Gott ist mein Zeuge. Gott ist, Gott kann nicht ungerecht sein. Das blitzt doch wieder auf, dieses Wissen. Meine Freunde sind meine Spötter. Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber für einen Mann und für einen Menschensohn hinsichtlich seines Freundes. Und dann kommt jene berühmte Stelle, die beispielhaft ist und die können wir wirklich anwenden auf die Erfahrungen, auf die Nöte, auf die Prüfungen, die die Erlösten im Laufe der Jahrtausende gemacht haben, haben sie immer wieder gewusst, was auch geschieht, ich weiß, mein Erlöser lebt. Hier um 19, Vers 25. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das weiß er. Dieses Licht leuchtet ihm kurz auf, auch wenn er bald darauf wieder von Dunkelheit verhüllt wird. Dann kommt die Überführung, und die geschieht, wie immer, durch einen Boten Gottes und durch Gott selbst. So werden wir auch wir immer überführt, durch einen Boten Gottes und durch Gott selbst. Der Bote Gottes, das kann natürlich auch der Bote Gottes sein in papierener Form. Also du liest das Wort Gottes oder du hörst von jemand eine Erklärung aus dem Wort Gottes, dich überführt, deines Irrtums, wie du über Gott Unrecht gedacht hast. Und Gott selbst überführt uns, sein Geist nämlich. Und so wird in den Kapiteln 32 bis 35 beschrieben, wie Elihu, der diesen Reden und Gegenreden Hiobs und seiner Freunde zugehört hatte, redet. Und das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Überführung. Hiob nimmt es zur Kenntnis und gibt ihm nicht zurück, hört zu, nimmt es an. Und nachher redet Gott selber. Und das Reden Gottes überführt nachher Hiob so, dass er auf diese Weise handelt. Hiob 42, Verse 1 bis 6. Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? Und das ist eine Selbstanklage. So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge, die zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden, ich will dich fragen, und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Und das führt zur Wiederherstellung. Und das Ende Hiobs ist herrlicher als sein Anfang. Verse 12 und 13. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Stück Kleinvieh, also das Doppelte, 6.000 Kamel und 1.000 Joch Rinder und 1.000 Esel. In allem das Doppelte. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und er gab der ersten den Namen Jemima und der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren Chapuk. Ein schöner Name, Schminkhorn. Und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs wurden im ganzen Land nicht gefunden. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil inmitten ihrer Brüder.
Das also ist das Ende. Besser als der Anfang. Und jetzt möchte ich die 7 Antworten, also ich habe 7 Antworten aufgeschrieben, 7 Antworten anführen, die uns die Bibel gibt über das Leiden. Und im Buch Hiob finden wir das bereits, wenn auch nicht so explizit ausformuliert, aber doch bereits gelehrt. Das erste ist, auch der Gerechte muss leiden. Ja, der Gerechte muss leiden. Wie kommt denn der Mensch auf diese falsche Vorstellung, dass nur die Ungerechten leiden und die Gerechten ganz sicher nicht leiden? Er kommt auf diese falsche Vorstellung, wenn er vergisst, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wir sind nicht mehr im Paradies. Und es herrscht noch nicht der Messias auf dem Thron Davids. Denn dann wird es so sein, dass die Gerechten nur gesegnet werden, kein Leid erdulden werden. Und dann wird geschehen, wer sündigt, der wird bestraft. Auf der Stelle. Wir aber leben in einer sündigen Welt, in einer Welt, die regiert wird von Fürsten dieser Welt. Und in einer solchen Welt ist es unausweichlich, dass auch der Gerechte leiden muss. Der Umwelt wegen, aber auch, weil der Gerechte eine von Geburt sündige Natur hat. Und Gott verwendet Leiden, um diese sündige Natur, dass diese sündige Natur immer weniger zum Zug kommt und die neue Natur sich immer mehr entfaltet. Also, Hiob 1, 1 und 8, der Gerechte, Psalm 34, 19. Luther übersetzt, der Gerechte muss viel leiden. Elberfelder, viele sind der Widerwärtigkeiten des Gerechten. Nun, David lebte nach Hiob und David wird das Buch Hiob gekannt haben. Und so konnte David dieser Aussage, viele sind der Widerwärtigkeiten des Gerechten, die zuversichtliche Aussage anschließen, aber aus allen denselben errettet ihn der Herr. An Hiob hat er das gelernt.
1. Petrus 1, 6, dort steht, dass Gott uns durch mancherlei Drangsal führt, durch Proben im Feuer,
wenn es nötig ist. Dann das Zweite, alles Leiden rührt letztlich von Gott. Sehen wir im Buch hier. Der Satan kann und darf nicht mehr tun, als was Gott ihm zulässt. Nun, das ist ein Trost, das zu wissen. Wenn wir das wissen, dann werden wir nicht irre an Gott, sondern umgekehrt. Wenn es von Gott kommt letztlich, dann muss es einem guten Ende dienen. Dann muss es einem guten Zweck dienen. Jesaja 45, Verse 6 und 7. Ich bin der Herr und sonst ist keiner außer mir, ist kein Gott. Ich gürtete dich und du kanntest mich nicht, auf dass man wisse vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, der Herr, bin es, der dieses alles wirkt. In dem Sinn, dass er über alle dem waltet und kein Leid geschieht, ohne dass er es genau bemessen hätte, im Maß und in der Dauer.
kommt von ihm. Also alles rührt letztlich von Gott und Gott bestimmt das Maß des Leidens.
Hiob 1, Vers 12, lesen wir jetzt diese Stelle. Da sprach der Herr zu Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Also ganz genau festgelegt. Alles, was er hat, nur seinen Besitz, das anfassen. Ihn selbst nicht. Die Grenze genau gezogen. Und der Satan kann diese Grenze keinen Millimeter überschreiten. Gott ist allmächtig und wacht darüber. Und dann in Hiob 2, im Vers 6, der Herr sprach zu Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone seines Lebens. Also du darfst jetzt ihn antasten, aber sein Leben nicht. Das ist ähnlich im Neuen Testament. Dort lesen wir im ersten Johannesbrief, der aus Gott Geborene wird bewahrt und der Böse tastet ihn nicht an. Das heißt, das Leben aus Gott, das kann und das darf der Böse nicht antasten. Wird das von Gott genau bestimmt, die Grenze gezogen. Das Maß wird bestimmt, Psalm 56, Vers 8, hier in dichterischer Form ausgedrückt, mein Umherirren zählst du, lege in deinen Schlauch meine Tränen, sind sie nicht in deinem Buche. Also Gott weiß ganz genau, wie viel er zulässt und wie viel wir auch leiden, er weiß es ganz genau. Das Maß wird von ihm bestimmt, 1. Korinther 10, 13, keine Versuchung hat euch je ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auf den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Er hat für Hiob auch den Ausgang bereitet aus dem Leiden. Und er hat dafür gesorgt, dass Hiob nicht vollständig verschlungen wurde in seiner Verzweiflung. Ihm immer wieder Licht aufleuchten lassen und nachher hat er dafür gesorgt, dass Elihu da ist und zu ihm redet und nachher hat er selber zu ihm geredet und ihn wieder hinausgeführt. Der und das Böse müssen Gottes Absichten dienen. Also ist es nicht sinnlos. Nichts weit von uns ist sinnlos. Und auch der Satan selbst, der, wie wir im Buch Hiob sehen, die Gerechten schlagen will und plagen will, und Gott lässt es zu, dass er immer wieder uns zusetzen darf, aber der Teufel muss darin selbst Gottes Absichten erfüllen. Wir sehen das in 1. Könige 22, 21 als ein Beispiel. Verse 20 und 21 oder von 19 an. Ich sah den Herrn auf seinem Throne sitzen und alles Heer des Himmels bei ihm stehen. Zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Und der eine sprach so und der andere sprach so. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn bereden. Und der Herr sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden, du wirst es auch ausrichten, geh aus und tue also. Also wir sehen, wie Gott hier einen Lügengeist, also Satan, verwendet, und der Satan muss die Absicht Gottes erfüllen. Im Leben des Paulus, ein Engel Satans, der Paulus schlägt, um die Absicht Gottes zu erfüllen. Jesaja 54, 16. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt, seinem Handwerk gemäß, und ich habe den Verderber geschaffen, um zu zerstören. Alles ist in der Hand des Herrn. das Feuer, auch der Verderber, alles ist in seiner Hand. Und es kann und darf nur das tun, was Gott will. Es muss seinen Absichten dienen. Das sehen wir auch in Offenbarung 13, Verse 5 bis 7. Dort wird von diesem Tier gesprochen. Und es heißt hier, Offenbarung 13, 5, es wurde ihm ein Mund gegeben. Gott gibt ihm einen Mund, der große Dinge und Lästerung redet. Es wurde ihm Gewalt gegeben zu wirken 42 Monate. Es wird von Gott gegeben, damit es letztlich Gottes Absicht wird. Dann fünftens, alles Leiden dient der Verherrlichung Gottes. Das ist wirklich ein Wunder, wie etwas, das ja die Folge des Sündenfalles ist. Der Sündenfall hatte ja alles Leid, alle Not und die größte und endgültige Katastrophe, den Tod zur Folge. Gott verwendet all das, um sich zu offenbaren. Das, was durch die Sünde des Menschen durch den Satan in die Schöpfung eingedrungen ist. Wieder Gott gerichtet, wie er das so wenden kann, dass es dem Guten dient, seinen Absichten dient und ihn verherrlicht. Wir denken natürlich in erster Linie, das ist der höchste Beweis dafür, durch die Sünde, durch die Anstiftung Satans kam der Tod. Und der Tod wird das, das Gottes Herrlichkeit geoffenbart hat und auf ewig in den Himmel bezeugt werden wird. Nämlich, der Herr Jesus stirbt den Tod. Und so hat er geoffenbart, dass Gott vollkommen wahr ist und dass Gott unfassbare Liebe ist. So wird also das Böse wird für Gott zum Anlass, sich zu verherrlichen. Hiob 1, 8 bis 12. Wie lehrt uns das Buch Hiob diese Tatsache? Also die Söhne Gottes stellen sich vor den Herrn, Vers 6, auch Satan kommt in ihre Mitte. Und der Herr sprach zu Satan, Vers 7, wo kommst du her? Und Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auch hier. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitztum hat dich ausgebreitet im Land. Er sagt also, ja schau, du bist eben parteiisch, du bist parteiisch. Du hast diesen Hiob einfach mit Segnungen überschüttet. Du lässt es ihm so gut gehen, damit er fromm ist und gut von dir redet. Du bist parteiisch. Du bist gar nicht gerecht. Das ist ein fauler Zauber, den du mir hier auftischen willst. Also, der Satan stellt Gottes Gerechtigkeit in Frage. Gottes Wahrhaftigkeit in Frage. Und jetzt lässt Gott zu, dass dieser Hiob leidet. Und im Leiden zeigt sich, dass Hiob Gott um Gottes Willen fürchtet. Weil Gott war und weil Gott gerecht ist und nicht weil Gott parteiisch ist. Und so widerlegt das Leiden, das über Hiob kommt, die Lüge Satans. So dient also das Leiden, das Böse, der Verherrlichung Gottes. Es bezeugt und offenbart, Gott ist gerecht. Und im vollsten Sinn wiederum im Leiden Jesu Christi, des Sohnes Gottes. In seinem Leiden und Sterben hat er geoffenbart, der Satan lügt, ist ein Lügner. Der Satan hat gelogen, als er sagte, der Lohn der Sünde ist mitnichten der Tod. Ihr könnt davon essen und werdet nicht sterben. Doch der Lohn der Sünde ist der Tod. Unerbittlich. Und Satan hat er gelogen, als er gesagt hatte, Gott hat euch etwas vorenthalten. Er gönnt euch das Beste nicht. Er will einfach für sich selbst zu oberst bleiben und euch nicht an sich heranlassen. Esst doch davon, werdet ihr sein wie Gott. Typisch, er hat euch etwas vorenthalten. Er liebt euch gar nicht. Das Leiden, das der Herr Jesus erduldet und sein Tod am Kreuz, dieses Leiden im vollkommensten Sinn, hat geoffenbart, Gott ist unfassbare Liebe. Er gibt alles und hält nichts zurück. Und hier, wo Hiob im Leiden dennoch Gott die Ehre gibt, verherrlicht das Gott. Und dieser Abschnitt ist mir einmal persönlich vor etlichen Jahren, als mir wirklich schlecht ging und als ich nicht begreifen konnte und damit irgendwie nicht so rankam, was das soll. Und dann hat mir dieser Abschnitt geholfen, wenn ich darin einfach mich beuge und sage, oh Gott, wie du führst und was du tust, ist richtig und gut. Ich beuge mich vor dir, ich gebe dir die Ehre. Dann wird dadurch der Mund des Widersachers Gottes gestoppt. Er will uns, wenn Böses geschieht, dazu anstachen, dass wir uns nachher auch in Gott drehen. Wenn wir aber uns beugen und es annehmen und in allem Gott die Ehre geben und sagen, deine Wege sind gerecht, was deine Hand schickt, ist gut, dann wird darin Gott fallen. Und wir sind tatsächlich 1. Korinther 4, 9 und 3, 10 den Engeln ein Schauspiel. Die unsichtbare Welt beobachtet uns. Beobachtet uns, wie wir uns in dieser Welt, wie wir uns in dieser Zeit der Erprobung, der Prüfungen, der Anfechtungen und der Anfeindungen verhalten. Und das kann uns ein Ansporn sein, wenn wir daran denken, dass wir auch Bitteres aus der Hand Gottes annehmen und Gott dabei nicht Ungereimtes zuschreiben. Gut. Dann sechstens. Alles Leiden dient dem Gerechten zum Besten. Wie zeigt sich das im Leben Hiobs? Hiob gewinnt an Erkenntnis Gottes. Durch das Leiden erkennt er nachher Gott besser. Eine tiefere, innigere Erkenntnis Gottes. Hiob 36, 10, er öffnet ihr Ohr der Zucht. In der Not öffnet Gott das Ohr. Dass man sein Reden vernimmt. Und er öffnet die Augen, 42, 5 und 6, nun hat mein Auge dich gesehen. Und ab Segen Gottes, wir lasen diese Verse Hiob, Hiobs Ende wird mehr gesegnet als sein Anfang. Jakobus 5, Vers 11 haben wir auch gesehen, wie das Ende Hiobs die Barmherzigkeit Gottes zeigt. Jetzt lesen wir mal diese Verse. Gerade der Jakobusbrief, der von Hiob spricht, bestätigt genau das. Dass Leiden nur unserem Besten dient. Jakobus 1, Vers 2, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es füllt also Mangel aus bei uns, es macht uns reich. Vers 12, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Er empfängt. Er wird reicher dadurch. Und dann, alles Leiden dient andern zum Besten. Das sahen wir auch bei Hiob. Nachdem Hiob seine Lektion gelernt hatte, kann er für seine Freunde beten. Ihnen zum Segen. Hiob 42, Vers 10. Und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Und der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hat, um das Doppelte. so werden auch seine Freunde gesegnet. Der zweite Korintherbrief sagt das mit diesen Worten. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Der 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auch dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchem wir selbst von Gott getröstet werden. Das, was du in der Not und in der Drangsal, in den Schwierigkeiten von Gott empfängst, das kannst du nachher anderen geben und andere reich machen. Und Kapitel 4, Vers 12, 2. Korinther 4, 12, so wirkt denn der Tod in unser Leben, aber in euch. In uns Tod, Verlust, und das bewirkt für euch Fülle und Leben. Also leiden die anderen zum Besten. So ist also die Gesamtbotschaft des Buches Hiob eine trostvolle Botschaft. Eben eine Botschaft der Hoffnung. Eine Botschaft der Herrlichkeit, und wie dankbar sind wir, dass wir dieses Buch besitzen. Das uns die Antwort gibt, warum wir auch als Erlöste durch Schwierigkeiten, durch Dinge hindurchgehen, die bitter sind, die nicht schön sind. Gott lässt all das uns zum Segen, zum Guten und ihm zur Ehre werden.